Ich sitze auf einem Elternabend und ja, ich bin Ergotherapeutin, berate und begleite seit Jahren Eltern dabei, ihre Kinder gut in die Schule zu begleiten. Habe viele Gespräche mit Lehrkräften, Inklusion, wie diese Dinge gut gestaltet können. Ich bin vom Fach. Leute zahlen Geld, um sich von mir beraten zu lassen. Ich sitze auf einem Elternabend, bin angespannt. Druck ist im Bauch, meine Schultern sind angespannt, mein Kopf ist ein bisschen geduckt. Ja, ich bin Expertin. Seit Jahren begleite ich Eltern, Lehrkräfte, Kinder rund um Schule, wie das gut gelingen kann. Ich weiß ganz schön viel. Und auch hier in diesem Moment fühle ich mich vielleicht sogar als Versagerin. Nicht gut genug. Warum? Ich bin bei dem Elternabend von dem Kind, das nicht mit Leichtigkeit ohne Anrampeln durch die Schule geht. Und für einen Moment spüre ich das, was so viele von uns spüren, als ob es mein Versagen wäre, dass ich nicht gut genug war. All mein Wissen, und ich sage dir ganz klar, nein, es ist nicht unser Versagen, doch unser Körper sagt es manchmal anders. Ich freue mich heute unglaublich auf das Gespräch mit Corinna. Vielleicht kennst du sie unter Kapierfehler, die ein grandioses Buch rausgebracht hat. Kinder, die durchs Raster fallen. Wie neurodivergente Kinder in der Schule leiden und was sich für alle ändern muss. Und dass es eben nicht dein und mein persönliches Versagen ist. Und auch nicht das von unserem Kind. Da gucken wir rein und was es braucht, dass es gelingen kann. Ein tolles Gespräch, ein Buch, was ich auf der Zugfahrt verschlungen habe und gleich am Erscheinungstag irgendwie in meinem ganzen Umfeld rumgeschmissen habe. Neurodivergenz in der Schule zu verstehen und auch für uns Eltern, das ist so unglaublich wichtig. Das erlebe ich auch in meiner Arbeit. Aktuell hat der Vertiefungsworkshop Schulstart bindungsstark gestartet und es macht richtig Spaß, jetzt bevor wir einschulen. Bevor es startet, dass wir uns aufstellen, das an die Hand nehmen, was wir haben, um so manchen Kapierfehler nicht zu machen. Ich habe auch viele kleine Happen für dich. Ich habe ein Video für 0 Euro, ich habe einen Leitfaden, wie du gute Gespräche führen kannst, um deinem Kind diesen Halt zu geben. Ich begleite auch immer wieder Eltern und wenn ihr vielleicht schon eingeschult seid und so mancher Kapierfehler euch zum Stolpern bringt, ich bin an eurer Seite. Sehr, sehr gerne. Und den Vertiefungsworkshop gibt es tatsächlich auch nochmal vor der Einschulung. Wann die nächsten Kurse und Themenabend starten, trag dich gerne auf mein Newsletter ein. Den Link findest du hier. Ich gebe dir Bescheid und du kannst dir auf jeden Fall jetzt schon mal den Leitfaden holen oder das Video für 0 Euro, um ja, die ersten Schritte zu gehen für eine bindungsstarke Schulzeit, auch für dein neurodivergentes Kind. Und jetzt freue ich mich unglaublich auf Corinna. Corinna ist selbst Lehrkraft, neurodivergente Lehrkraft, Mutter von 2 neurodivergenten Kindern, die eben unterwegs ist, um so manchen Kapierfehler ja sichtbar zu machen, um damit neue Wege zu gehen. Und ihr grandioses Buch Kinder, die durchs Raster fallen, ist ruckzuck richtig geil auf die Spiegel-Bestsellerliste abgegangen. Ich freue mich sehr, weil dieses Buch richtig gut ist und weil dieses Thema nach draußen muss. Corinna, ich freue mich von Herzen, dass du da bist.
Willkommen bei meinem Podcast Chaos, Herz und Wachstum. Dem Familienpodcast rund um die Schulzeit. Mein Name ist Kiren. Ich bin Ergotherapeutin, Familienberaterin, ADHS-Trainerin, Embodiment-Coachin und vor allem Mensch und Mama von 3 Kindern. Mit meinem Podcast und meinen Beratungen bin ich dein Anker für stürmische Zeiten und Leuchtturm, um dein Kind und auch dich bindungsstark durch die Wackelzahnpubertät und die Schulzeit zu begleiten. Gerade auch wenn Neurodivergenz bei euch in der Familie eine Rolle spielt. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich unglaublich auf das Gespräch und wir starten gleich rein. Es ist normal, nicht normal zu sein. Oder wie Lisa Barrett-Feldmann es schreibt, Vielfalt ist die Norm. Du bist ja nicht ganz normal. Ich habe das manchmal gehört als Abwertung und bin immer mehr auf dem Wege, es total okay zu finden, dass mein Hirn nicht neurotypisch, sondern neurodivergent funktioniert. In deinem Buch startest du auch damit, genau, also das ist es normal, nicht normal zu sein, sind erste Zeilen aus deinem Buch. Lass uns mal auch reingucken oder ich würde gerne reintauchen, Neurodivergenz. Was ist das? Was hat das mit Norm zu tun? Worüber sprechen wir da eigentlich? Weil das ist irgendwie gerade in aller Munde, aber ich weiß nicht, ob es in allen Köpfen ist.
Wahrscheinlich. Es ist in ganz vieler Munde und trotzdem weiß niemand so ganz richtig, was es bedeutet, ne? Weil doch noch ganz viele Wörter benutzt werden, die gar nicht im richtigen Kontext benutzt werden oder das dann trotzdem noch als Krankheit eingeordnet wird oder. Was ist Neurodivergenz? Mega gute Frage. Also ich habe Bio studiert und Mathe studiert und dieses Kapitel, von dem du sprichst, wo ich starte mit, es ist normal, nicht normal zu sein, hat genau diese beiden Wissenschaften sehr gut vereint. Also es geht um einmal so einen Normalitätsbegriff, der ist mathematisch, statistisch ist er definiert als irgendwie der Mittelwert, wenn man sich eine bestimmte Eigenschaft anschaut. Ich habe ja dann über die Körpergröße zum Beispiel gesprochen. Durchschnittsgröße von deutschen Menschen ist 1,73 Meter.
Da bin ich ziemlich normal.
Aber das
normal.
Ist natürlich, siehst du,
mit
da bist 70. du normal.
Ich bin auch normal.
Ja. Und ich bin überhaupt nicht normal, weil ich bin viel zu groß. Ja, ist so. Aber und genau da sind wir, ja, weil wenn wir sagen, normal ist statistisch, jeder, der so in einer Standardabweichung um diese 1,73 Meter liegt. Und diese Standardabweichung ist dadurch definiert, dass 70% der Menschen da drin liegen. Dann wird eigentlich schon klar, dass immer 30% nicht normal sind. Also so ja. Schon allein aus der statistischen Definition kommt das schon ganz klar raus. Und so ist es eben auch mit dem Gehirn. Das Gehirn, das funktioniert auf bestimmte Arten und Weisen, wenn ihr ein Didaktikbuch lest oder ein Pädagogikbuch lest oder ein Buch, in dem die Entwicklung von Babys, von Kindern besprochen wird, erklärt wird, dann ist da immer so eine Range angegeben. Keine Ahnung, man lernt zwischen 11 und 15 Monaten dann aufstehen und laufen oder sprechen sollte man, bis man 4 Jahre alt ist, dann doch einigermaßen flüssig. Das sind ja alles so Sachen, die gelten für ein Standardgehirn, aber eben nicht für alle Gehirne. Es gibt Gehirne, die unabhängig davon, ob sie krank sind, halt viel früher sprechen oder viel später sprechen. Also ja. Nicht die Gehirne sprechen, sondern die Menschen. Aber die Hirnentwicklung ist halt bei einem Großteil relativ ähnlich und bei anderen halt nicht. Und da sind wir dann so, ja, jetzt sind wir natürlich bei einzelnen Eigenschaften, aber wenn eben das Gehirn insgesamt von der Art, wie es funktioniert, dann doch sehr stark abweicht von dem, was wir als normal bezeichnen würden, dann können wir von einer Neurodivergenz sprechen. Und ja, dazu gehören ADHSler, Autistinnen, Tourette-Syndrom, also Menschen mit Tourette-Syndrom, Trisomie 21, FASD, also die fetale Alkoholspektrumstörung, Dyskalkulie, LRS und jetzt habe ich sicherlich ganz viele vergessen, aber ja, das sind mal so Hochbegabung zum Beispiel auch. Ne? Ein hochbegabter Mensch ist auch ein neurodivergenter Mensch.
Ja, absolut, dass das nicht der Norm ist. Und genau, so die Hochsensibilität und Gefühlsstärke kann man ja auch reinpacken oder nicht, ist irgendwie auch so. Aber es heißt erstmal, das Gehirn ist nicht besser oder schlechter, nicht normal, sondern es weicht von der Verarbeitung ab von dieser Norm, von der wir ausgehen. Und ja, das Problem ist, und dass ja da Kinder durchs Raster fallen, dass unsere Welt einfach auf die Norm ausgerichtet ist. Und das ist eigentlich das Problem und nicht, dass Gehirne unterschiedlich funktionieren.
Ja, und vor allem immer mehr. Ja, also je mehr Ressourcen aus dem sozialen Bereich, ich habe ja sehr viel über Schule geschrieben, das ist ja so mein Bereich, dadurch, dass ich eben Lehrerin war und lange in der Schule gearbeitet habe, auch in der Schulentwicklung. Je mehr Ressourcen so aus diesem Bereich rausgenommen werden, desto mehr sind wir darauf angewiesen, dass die Norm repräsentiert ist durch die Menschen, die dort sind. Ja, das ist eigentlich ganz klar, weil ein System, das viele Ressourcen hat, kann natürlich auf Vielfalt eingehen, hat Zeit, sich auf unterschiedliche Individuen einzulassen. Aber wenn da keine Ressourcen mehr sind, dann geht das nicht mehr.
Ja, absolut. Also genau, gleich habe ich voll Lust, in das Thema Schule einzusteigen. Es interessiert hier die Eltern auch total. Ich habe noch so eine Frage, wo ich auch total spannend, wie kennst du das, wie nutzt du das? Neurodivergenz, dieses Bild. Genau, anders als normal ist okay. Ganz oft erlebe ich das eben ja auch bei Eltern, diese große Schwierigkeit, ja, Neurodivergenz spielt eine Rolle. Wie spreche ich mit meinem Kind? Gehe ich dieses Thema überhaupt an, dass mein Kind sich nicht falsch fühlt? Entsteht manchmal so ein großer, ich meine es überhaupt nicht abwertend so, aber eben so ein Eiertanz drumherum. Es ist so rohes, ganz empfindliches Gebiet und manchmal macht es das vielleicht auch schwieriger. Aber diese Sorge, mein Kind fühlt sich falsch, wenn wir dieses Thema angehen. Oder wie können wir dieses Bild in unsere Familien tragen, dass Vielfalt die Norm ist? Ist normal, nicht normal zu sein oder ja, Neurodivergenz. Hast du da Bilder, die hilfreich sind, die du vielleicht mit Schülerinnen nutzen kannst oder empfehlen kannst?
Also genau das Gegenteil ist der Fall. Ne? Je mehr wir über Vielfalt sprechen und eben auch ganz offen und transparent über verschiedene Neurodivergenzen sprechen, dass die da sind. Die sind in jedem Klassenzimmer, die sind in jeder Kita, die sind also bei 15 bis 20% aller Menschen in der Bevölkerung da. Das ist ja, das ist ja auch noch nicht mal so ein winzig kleiner Anteil, sondern das ist ein großer Anteil. Deswegen müssen wir darüber sprechen. Ja. Und da haben wir eben wieder genau das Problem. Die Kinder, die fühlen sich ja oft genau aus dem Grund falsch, weil sie ja eben nicht in dieses normierte System so gut reinpassen und dann immer wieder hören, meine Güte, jetzt sei doch du mal leise oder bleib doch du mal still sitzen oder sei mal nicht so sensibel oder du überanalysierst immer alles. Lass es doch einfach mal gut sein, ja? Und dieses Feedback, diese Rückmeldung, vor allem auch für autistische Kinder, wenn sie eine besondere Form der Wahrnehmung haben, wenn, sagen wir mal, sich Zahlen auf eine bestimmte Art und Weise anfühlen oder, ja, das sind ja Dinge in der Synästhesie zum Beispiel, kennen die meisten Menschen nicht. Das heißt, wenn sie darüber sprechen oder wenn sie das irgendwie äußern, dann wird das so als komisch abgetan, also anders. Und das ist das, was die Kinder am Ende diesen Alien-Stempel gibt, weshalb sie sich anders fühlen. Und ich bin fest davon überzeugt, wir müssen das benennen und uns gut auskennen. Also je besser wir uns auskennen als Erwachsene, egal ob wir betroffen sind oder nicht, wenn wir in der Kita arbeiten, wenn wir als Therapeutinnen arbeiten, wenn wir in der Elternberatung arbeiten, im Jugendamt, als Lehrkräfte, je besser wir uns auskennen und je mehr wir das auch mit erklären und mitdenken von vornherein, desto eher fühlen sich ja die Kinder auch repräsentiert und verstanden. Ja, darum geht's. Also
absolut.
Das ist auch das große Plädoyer in dem Buch, ne?
Ja, und das ist auch meine Erfahrung tatsächlich, wo ich viele, viele Familien genau in diesem Übergang begleite. Nicht jedes Kind sagt sofort Juhu, aber ganz viele. Ich habe LRS und ich bin nicht dumm. Ich bin nicht blöd, ich habe LRS, genau das und man hat lange das versucht zu vermeiden. Oder ich weiß auch, ein Kind in der Familie, das Kind hat dann auch gemeint, wisst ihr was, die ganze Diagnostik, die fand ich blöd und doofsinnig. Es gibt nur eine Sache, die ich jetzt weiß. Ich bin nicht dumm, sondern habe ADHS. Also das ist so ein Prozess irgendwie, wann man eintritt und es ging auch weiter und wie gut das ist irgendwie. Und ich habe auf Insta neulich auch einen Post gesehen, den fand ich so schön. Ich verstehe, dass ich ein Zebra bin und kein komisches Pferd. Weil man denkt immer, man ist ein komisches Pferd oder man versucht irgendwo reinzupassen. Und also dieses Gefühl ist ja da. Und wenn man sozusagen diesen Eiertanz mit drumherum macht, verstärkt das Ärger, das Gefühl. Und ja, dass wir da mutig sein dürfen, genau. Und das, einfach das Wissen auch. Und auch wenn wir keine neurodivergenten Kinder haben, dürfen wir darüber sprechen, dass Gehirne unterschiedlich funktionieren und dass Vielfalt die Norm ist.
Sollten wir. Ja, das sollten wir dringend tun. Ich sehe das als die Pflicht, wirklich als die Pflicht von Schule, alle Menschen darüber aufzuklären, weil wieso sollte ich mich darüber aufklären, dass Menschen Rassismus erfahren, wenn ich da gar nicht betroffen bin? Da sind wir halt bei Privilegien, ja. Aber Schule hat die Aufgabe, das ist Teil von Demokratiebildung, eben Vielfalt sichtbar und normal sein zu lassen. Und dass da Menschen groß werden in der Gesellschaft, die Verständnis dafür haben, dass jemand sich zurückziehen muss oder dass jemand mal aufstehen muss, damit der jetzt noch zuhören kann oder mit irgendwelchen Sachen in den Händen rumspielen muss, damit das überhaupt geht gerade. Und je mehr das gesellschaftlich normal wird, desto weniger haben die Kinder am Ende diesen Anpassungsdruck, genau diese Dinge dann am Ende zu unterdrücken. Das ist nicht die Aufgabe der Kinder. Und eigentlich ist es auch gar nicht die Aufgabe der Eltern, die jetzt eben neurodivergente Kinder haben, die ganze Gesellschaft dafür zu sensibilisieren, sondern es ist Aufgabe der Gesellschaft, dafür sensibel zu sein, dass das Menschen wirklich zum Teil auch hart diskriminiert, wenn sie diesem Normbild nicht entsprechen und dann am Ende dafür aber halt ständig negative Kommentare bekommen oder Abwertungen erfahren.
Ja, absolut. Jetzt sind wir schon im nächsten Thema und das ist, was ich an deinem Buch tatsächlich so sehr liebe, deine Klarheit für diese Mechanismen, für diese Muster, wo du haarscharf draufschaust, auch dass es wehtut und gleichzeitig die Kinder sind nicht schuld, dass es so ist. Auch wir Eltern sind nicht schuld. Auch ihr Lehrkräfte seid nicht schuld. Was genau ist das Thema sozusagen? Warum scheitert es? Oder was scheitert eigentlich?
Ich finde es eigentlich krass, wie wir das erleben, was ich da in diesem Buch beschreibe als Gesamtgesellschaft. Wir erleben gerade harten Klassismus, ne? Also wenn unser Kanzler sich hinstellt und meint, es müsste halt jeder einfach mal ein bisschen Geld auf die Seite legen, es müsste halt jeder einfach mal noch ein bisschen mehr arbeiten, es müsste halt jeder sich mal noch ein bisschen mehr anstrengen und hey Leute, was erwartet ihr? Wir können das mal so nicht aufrechterhalten. dann erleben wir, dass ein Mensch, der eigentlich für alle da sein müsste, die Realität von einem Großteil der Gesellschaft überhaupt nicht sieht, sondern kleinredet. Und das ist genau das Problem, ja. Das ist die Dynamik, die wir auch in der Schule haben. Wir haben ein Bildungssystem, das Verantwortung abgibt an Eltern. Also wir hatten das noch nie so krass wie jetzt, dass eigentlich Bildung abhängig ist davon, ob Eltern funktionieren oder nicht. Ja, das erfinde ich ja nicht. Das ist ja in zig Studien, ist das ja festgehalten. Und das bedeutet, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien, Kinder aus bildungsfernen Familien, Kinder aus Familien mit chronisch kranken, psychisch kranken Eltern schlechtere Chancen haben, dieses Bildungssystem zu bestehen. Einfach nur, weil das die Rahmenbedingungen sind. Und wenn da eben nicht aktiv dagegen angegangen wird, und das gibt es, Lehrkräfte, die aktiv dagegen angehen, es gibt Schulen, die sich Konzepte überlegen, die aktiv das auffangen, aber das ist nicht gesetzlich verankert, das ist nicht deren Pflicht, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Also, ne, das ist total interessant, weil auf der einen Seite ist es das schon und dann aber irgendwie auch wieder nicht, weil das sieht man ja daran, dass es ganz viele Lehrkräfte und ganz viele Schulen gibt, die da überhaupt nicht dran denken, die einfach erwarten, dass das funktioniert und für die gibt es ja keine Konsequenzen.
Ja, und der Appell ist auch eher versteckt. Also du kannst den Appell ja so oder so lesen, dass Inklusion oder ja, dass das Mitdenken, diese Entwicklung sehr für viele Schulen auch normal ist, so neue Schritte nach hinten zu schieben. Und nicht, weil die Lehrkräfte faul und doof sind, sondern weil das System und die Anforderungen so hoch sind.
Genau, ja.
Und daraus entsteht ja dann eben, wie du vorher auch schon so ein bisschen meintest, also das war auch für mich auch nochmal und auch beobachten und auch meine eigenen Kinder älter werden, so diese Doppeldiskriminierung. Zum Beispiel eben das Arbeitsverhalten. Das Arbeitsverhalten wird an ein neurotypisches Gehirn. Erwartungen. Also wie hier in Niedersachsen, wundervoll, immer dieses Arbeitsverhalten und das Lernverhalten. Es wird aber nicht ein neurodivergentes Lernverhalten gesehen oder ein neurodivergentes Sozialverhalten. Wir haben hier eine Norm, die einfach für 30% der Menschen nicht funktioniert. Die versuchen wir in dieses Norm zu stecken und dann wird das noch bewertet.
Mhm. Und zwar, wie du sagtest, doppelt, dreifach, wie auch immer. Ja, also wir gehen ganz explizit mal rein. Wir haben ein unaufmerksames Kind. Ein unaufmerksames Kind. Und ich spreche jetzt extra von einem unaufmerksamen Kind, weil für die hat man ja manchmal noch ein bisschen Mitgefühl. Ja, weil die stören ja nicht. Die schlagen ja auch niemanden. Da hört's ja dann meistens auf mit dem Mitgefühl. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wir sind jetzt mal bei einem unaufmerksamen Kind. Wir denken jetzt einfach mal an ein Mädchen mit ADHS, das in der Schule sitzt, das sich furchtbar anstrengt, nicht aufzufallen. Das heißt, sie sitzt ganz brav still und schaut ganz brav nach vorne. Aber das kostet sie schon so viel Kapazitäten, irgendwie ihren Bewegungsdrang zu unterdrücken und ihre vielen Gedanken zu unterdrücken, dass sie eigentlich kognitiv gar nicht mehr so richtig in der Lage ist, jetzt all das mitzukriegen, was da vorne passiert. Jetzt schreibt die vielleicht nicht alles mit und kriegt vielleicht nicht alles mit, wird aufgerufen und dann heißt wieder, meine Güte, hast du wieder nicht mitgekriegt, hast du wieder nicht zugehört, ne? Also das heißt, sie erfährt schon alleine durch diese Rückmeldung, dass sie nicht in Ordnung ist. Dann bekommt sie eine, wir in Baden-Württemberg nennen das Mitarbeitsnote, aber das kommt jetzt wirklich aufs Bundesland an. In vielen Bundesländern gibt es sowas schon gar nicht mehr. Aber sie bekommt meistens dann eine schlechte Mitarbeitsnote. Also so
Lernverhalten heißt es.
Die meldet sich ja nicht. Die meldet sich nicht, die stellt nicht aktiv Fragen, sondern die hockt einfach nur da und ist eher passiv. Ja, das heißt, da wird sie schon negativ bewertet. Im Übrigen dann ja auch meistens in den mündlichen Noten, also in diesen Fachnoten, die so im Unterricht gemacht werden, die nicht schriftlicher Art sind. Auch da bekommen die meistens nochmal schlechte Noten. Und jetzt hat sie ja aber gar nicht alles mitbekommen. Das heißt, im Heft ist es zum Teil unvollständig. Sie muss, wenn sie dann eine Chance haben will, das zu Hause alles nacharbeiten, wenn sie das Glück hat, dass da jemand sitzt, der ihr dabei hilft. Das heißt, sie ist ja auch im Schriftlichen am Ende benachteiligt, weil sie gar nicht aktiv alles so aufnehmen konnte. Und das ist jetzt einfach nur mal eine Schülerin, die ja, also wo ich jetzt einfach mal davon ausgehe, die meisten wollen ihr gar nichts Böses, mögen sie wahrscheinlich sogar. Aber was sie an negativen Erfahrungen in der Schule macht und wie sie dafür verantwortlich gemacht wird, dass sie halt das nicht mitkriegt und dass es halt ihr Ding ist, darüber wird nicht gesprochen, ne? Das ist das, um was es geht.
Genau. Wie du sagst, weil oft, also nicht negativ, sondern weil das System so aufgebaut ist, weil Schule so aufgebaut ist und die Köpfe so neurotypisch sozusagen, also einfach dieses Raster haben. Also das sind die Kinder, die durchs Raster fallen. Früher kommen oft die früher durchs Raster fallen sozusagen, wenn sie hauen und schubsen. Später kommen die dann Ängste und Zwänge entwickelt haben, weil so krass viel auf Kapazitäten. Und dann genau, die müssen sich nur mal ein bisschen anstrengen. Das ist immer, also wo du vorher vom Kanzler hattest. Man muss sich nur mal ein bisschen mehr anstrengen. Also hier, ich habe meine Diagnose seit 1,5 Jahren und ich bin nicht darüber aufgefallen, nicht leistungsstark zu sein. Also anstrengen kann ich mich. Ich glaube, ich kann mich mehr anstrengen als die meisten neurotypischen Köpfe, nur ob das gut ist oder zu welchem Preis. Also ich finde, das ist auch so eine entscheidende Frage, auch wenn unsere Kinder, gerade dieses unaufmerksame Kind oder die ich gerade häufiger dann auch ein bisschen später habe, wenn da Ängste und Zwänge sind. Das ist krass, was man eben lernt mit einem neurodivergenten Gehirn in der neurotypischen Schulwelt, sich anzustrengen, aber der Preis ist hoch.
Ja, und da habe ich ja auch differenziert drauf geschaut, ne, weil, also klar, im Kontext Neurodivergenz werden ganz, ganz viel die verhaltensauffälligen Kinder betrachtet und die werden ja sehr extrem in die Verantwortung gezogen, als wären sie daran schuld, dass Schule nicht mehr funktioniert, dass Lehrkräfte nicht mehr arbeiten können. Ne? Die Kinder, die Verhaltensauffälligkeiten haben, die sind schuld oder deren Eltern stellvertretend, weil sie es nicht schaffen, dass die Kinder sich ordentlich verhalten. Da stelle ich mir auch immer die Frage, wenn Eltern keine Ressourcen haben, sich um ihre Kinder zu kümmern oder sich schulisch zu begleiten, wer hat denn dann die Verantwortung dafür, dass es Kindern gut geht? Das Kind selbst oder... Weiß ich nicht. Also gehört das nicht in die Aufgabe des Staates, dann dafür zu sorgen, dass Kinder irgendwie aufgefangen werden, dass sie begleitet werden? Aber egal. Also das ist das eine. Und da gucken wir ganz intensiv drauf. Aber ich habe mich ja auch gefragt, ist es denn gesünder, in die Anpassung zu gehen? Und wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir halt dann Mädchen intensiver anschauen, weil die tatsächlich eher in die Anpassung gehen. Und gerade wenn wir bei neurodivergenten Mädchen schauen, da haben wir das Phänomen Masking deutlich stärker ausgeprägt als bei Jungen. Aber die gibt es eben auch, die dürfen wir nicht vergessen, ja, die stark maskierenden Jungen. Und wir sehen, die werden psychisch krank.
Ja,
du hast von Ängsten und Zwangsstörungen gesprochen, Depressionen können wir noch mit reinnehmen. Das sind so die, ja, Essstörungen, selbstverletzendes Verhalten oder eben auch Abhängigkeiten, ja, in irgendeiner Form. Das sind jetzt bei Mädchen oft nicht so die Drogen und sonstigen Geschichten, aber irgendwelche Abhängigkeiten von Essen oder von Schminken oder von Körperidealen oder von Sport oder keine Ahnung. Aber das sind alles weit und lang untersuchte Konsequenzen von diesem starken sich anpassen und über die Grenzen gehen. Also das ist doch nicht das, was wir wollen, dass das passiert. Und damit haben wir in der Konsequenz eigentlich nur die Möglichkeit, unser stark normiertes System aufzuweichen, sodass neurodivergente Kinder dort nicht maskieren müssen, aber halt auch nicht rebellieren müssen.
Wenn du zaubern könntest oder wenn du was in der Hand haben würdest, was wären 3 Dinge? Und das ist auch das Schöne an deinem Buch, du bist da ja nicht nur... Du zeigst nicht nur mit dem Finger drauf, wo es zwickt, du hast auch Ideen. Und wir können ja vielleicht 1, 2 realistische, also umsetzbarere Ideen, aber ich finde, wir dürfen auch manchmal so ganz wild die Zauberfrage stellen, wenn man zaubern könnte. Was bräuchten wir?
Also ich würde gerne den Lehrkräften diesen Funken Mut ins Gehirn einpflanzen, weil sie haben eine unglaublich große Gestaltungsmacht und so viele Freiheiten, die ihnen aber nicht bewusst sind. Ja, also Lehrkräften wird schon sehr stark suggeriert, sie könnten ja gar nicht mit 30 Kindern unter den Bedingungen überhaupt noch wirksam arbeiten. Wenn mir das so stark eingepflanzt wird, dann glaube ich da auch irgendwann dran und dann habe ich vielleicht auch gar nicht den Mut, morgens aufzustehen und zu sagen, na klar kann ich das. Und das wünsche ich mir. Das ist für mich einer der größten Schalter. Damit möchte ich sie nicht in die Verantwortung ziehen. Ich möchte nicht sagen, ihr müsst das retten, dadurch, dass ihr jetzt plötzlich alle mutig seid. Aber ich glaube trotzdem, dass wir ganz, ganz viel verändern könnten, wenn Lehrkräfte so wie aus so einem schlechten Film aufwachen würden und sehen würden, wie viel Gestaltungsmacht sie tatsächlich haben und wie wenig sie warten müssen, ob Eltern eine Diagnose anstreben oder ob sie die Schere morgens einpacken oder keine Ahnung. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das als Lehrkraft aufzufangen.
Das finde ich total schön. Und genau das ist auch der Punkt, wo die Flamme ins Gehirn sozusagen möchte ich eben auch den Eltern mitgeben. Genauso wie du sagst, ohne ihnen die Verantwortung zu übergeben, aber mit der Möglichkeit und nicht dieses Warten zu müssen und dieses Abhängigkeit. Und ja, dies, ja, total. Machen wir hier als Zauberfrage, dürfen alle, wir dürfen diese Portion Mut reinnehmen, dass wir wirksam sein können in kleinen und großen Schritten. Nee, und gleichzeitig, was ich auch in deinem Buch so liebe und was du auch immer wieder formuliert hast und was ich durch und durch klar bin und trotzdem die Erinnerung immer noch so wichtig finde und manchmal doch wieder reinrutsch. Das Kind ist nicht das Problem. Das Kind ist nicht der Fehler. Und die Lösung ist nicht, dass das Kind sich mehr zusammenreißt.
Das ist das Gegenteil von Inklusion einfach, ne? Inklusion ist genau das Gegenteil dieser Geschichten, die wir gerade erleben, nämlich dass wir vielleicht irgendwelche Dinge erlauben oder dass wir Nachteilsausgleiche gestalten, aber immer mit dem, auch schon mit der Diagnose, ne? Wir brauchen eine Diagnose, aber immer nur mit dem Ziel, dass es danach angepasster wird. Und schon allein das ist so diskriminierend, schon allein dieser Gedanke. Und das muss wirklich mal in die Köpfe reinkommen. Eine autistische Person hat das Recht, autistisch zu sein. Fertig, da brauchen wir gar nichts ergänzen.
Absolut. Und in der Therapie oder genau, in aller Anpassung, es geht nicht um die Anpassung. Ich nutze da manchmal tatsächlich das Bild von Links-Rechtshändigkeit. Meine Mutter als Linkshänderin wurde noch umtrainiert. Heute wissen wir, dass das tatsächlich Blödsinn ist. Und es geht darum, Linkshänder zu stärken. Und ja, Linkshänder können trotzdem manchmal noch zur Therapie gehen, aber sie müssen in Therapie gehen, weil wir in einer rechtshänderigen Welt leben und man als Linkshänder viele Dinge kompensieren müssen. Das sind Dinge, die man dann teilweise in der Therapie macht. Und natürlich können wir auch gucken, dass wir Schlösser anders gestalten. Aber es geht eben nicht darum, den Linkshänder zum Rechtshänder zu machen. Und genauso geht es eben nicht darum, den autistischen Mensch neurotypisch anzupassen.
Ja, genau so ist es. Und das hat sich ja verändert. Ich meine, guck mal, wie krass sich das verändert hat. Ja?
Ja.
Die wenigsten fühlen sich heute stigmatisiert, weil sie linkshändrig sind. Das, also gibt es nicht mehr.
Ja, und gleichzeitig.
Aber das war ja krass früher.
Ja, und gleichzeitig dürfen wir hinschauen, dass es immer noch, ich habe ein Linkshänderkind. Es ist anstrengender, ein Linkshänderkind zu sein in unserer Rechtshändergesellschaft. Immer muss es nochmal fragen, wir müssen nochmal die extra Schere kaufen. Jede Tür ist so gebaut. Also auch da wieder finde ich auch mit Neurodivergenz, wir müssen es im Blick haben, dass die es ein Ticken schwerer haben. Und dass mein Linkshänderkind eine größere Hürde hat, in unserer Rechtshänderwelt zurechtzukommen und dass wir das anerkennen. Und auch ich als Mama da die extra Scheren kaufen muss oder da gucken muss, kommt es da zurecht? Wie ist die Haltung? Also ja, das sind einfach nochmal mehr Punkte. Und nicht, weil mein Kind falsch ist, sondern weil wir in einer Rechtshänderwelt leben.
Ja, guck mal. Und schon wieder ist das was, worüber man sich meistens keine Gedanken macht als jemand, der rechtshändig ist. Mein Mann ist auch Linkshänder. Was ich so krass finde bei Menschen, die linkshändig groß geworden sind, ist ja, dass die so viel dann doch auch schon gelernt haben, rechts zu können. Was wir ja als Rechtshändige gar nicht müssen, weil bei uns funktioniert ja alles. Aber das, ich finde das zum Teil krass, wie viel der mit seiner rechten Hand kann. Und ich bin halt also wirklich zu nichts zu gebrauchen mit meiner linken Hand. Also kaum. Und da merkst du den großen Unterschied, ne? Also der musste das anders trainieren, weil wie du sagst. Weil sonst alles schwerer ist, wenn es immer alles nur mit links geht.
Du hattest noch mehr Ideen für die Veränderung, die wir brauchen.
Ich wünsche es mir sehr, dass die neurodivergenten Kinder als eigenständige Gruppe wahrgenommen wird und dass auch mal untersucht wird, auch im deutschen Bildungssystem, was sie so erleben und wie es ihnen so geht. Wir erleben, dass es Antidiskriminierungsarbeit gibt in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Wir erleben, dass es Mobbingprävention gibt nahezu an jeder Schule. Aber kaum jemand spricht im Zusammenhang mit Mobbing zum Beispiel über ADHS oder über autistische Kinder, über Kinder, die Tickstörungen haben. Dabei sind sie eben eine Gruppe, die unfassbar viel Mobbing erfährt. Also deutlich, deutlich mehr als viele andere vulnerable Gruppen, ne, wenn wir es jetzt einfach so durchschnittlich sehen. Das heißt nicht, dass jede Person mit ADHS pauschal mehr Mobbing erfährt als jede Person, die, weiß ich nicht, sichtbar Migrationsgeschichte hat. Das möchte ich damit nicht sagen, sondern die Prävalenz, die Erhebung der Zahlen ist einfach unfassbar hoch. Und ich wünsche mir hierfür Sensibilisierung, weil das eben Teil der Sichtbarkeit ist. Und da sehe ich wirklich Institute, Menschen, die Antidiskriminierungsarbeit machen, Menschen, die Studien aufsetzen. Ich sehe die da eben auch in der Verantwortung, damit Schule überhaupt mal sieht, dass es Handlungsbedarf gibt. Ne? Weil wie soll die Schule auf die Idee kommen, dass es Handlungsbedarf gibt, wenn sie nicht erkennen, dass diese Probleme, die durch neurodivergente Kinder in der Schule ja auch entstehen, natürlich entstehen Probleme durch neurodivergente Kinder in der Schule, aber dass die eben hausgemacht sind, dass die dadurch kommen, dass die Schule sie nicht berücksichtigt, dass sie nicht mitdenkt.
Absolut, finde ich auch nochmal total wertvoll. Und weil das ja auch nochmal ein wichtiger Baustein ist, eben für diesen Neurodivergenzgedanken und diesen Inklusionsgedanke. Wenn wir da drüber sprechen, eben wieder der Bogen zum Anfang eigentlich. Sollen wir drüber sprechen? Haben wir Sorge und weißt du sicher was? Nein, wir müssen viel mehr darüber sprechen. Wir müssen Forschung darüber machen. Wir müssen das sichtbar machen. Und das führt dann Mitdenken und zu einer Entlastung und eben genau zu diesem, was man ja eigentlich manchmal vermeiden möchte, weil man nicht drüber sprechen möchte, sondern dieses innere Falschgefühl. Ich bin falsch, ich bin nicht gut genug, ich muss mich mehr anstrengen, ich passe nicht rein und ich falle dann durchs Raster. So, also man muss das Raster sichtbarer machen, größer machen, den Rahmen größer machen, dahinschauen statt wegschauen.
Und das eben, also ich stelle mir vor, ne, wir hätten einen Schulbarometer, den gibt es, oder auch die Kindergesundheitsstudien, die gibt es. Und ich stelle mir einfach vor, dass neurodivergente Kinder hier als eine Gruppe, als eine vulnerable Gruppe, zumindest in Teilen, einfach mal auftaucht. Wir gucken immer, wie viele Kinder haben psychische Auffälligkeiten. Ja, aber wie viele neurodivergente Kinder haben psychische Auffälligkeiten? Das würde mich interessieren. Oder wir schauen, wie vielen Kindern geht es in der Schule nicht gut. Ja, da würde mich jetzt mal interessieren, wie groß ist eigentlich der Anteil neurodivergenter Kinder, denen es in der Schule nicht gut geht. Weil ich bin ganz fest davon überzeugt, wenn wir all die anderen Studien anschauen, die sich mit neurodivergenten Kindern und Schule auseinandersetzen, die aber zum Teil eben nicht in Deutschland stattgefunden haben, sondern in Großbritannien oder in den USA, dann wird mal sichtbar, dass das eine unfassbar vulnerable Gruppe ist und dass wir diesen Kindern gar nicht gerecht werden. Aber im Moment ist das Im Moment schwebt es nur so. Und das bringt nämlich noch eine zweite Facette mit sich, nämlich Lehrkräfte leiden ja. Lehrkräfte leiden. Auch das, es gibt Studien, die zeigen, Lehrkräfte leiden darunter, dass Kinder immer weniger leistungsbereit sind und weniger motiviert. Ja, aber hätten wir jetzt hier mal die neurodivergenten Kinder und würden wir mal sehen, dass die eben an ihrer absoluten Belastungsgrenze angekommen sind, dann würden vielleicht Lehrkräfte auch diesen Zusammenhang sehen zwischen natürlich sind die nicht leistungsbereit und mit mir als Lehrkraft hat es jetzt erstmal gar nichts zu tun.
Genau, und dann in Kombination wieder mit dem Mut, den du dir da gewünscht hast, manchmal, wenn wir, genau, also das darf sichtbar sein und dann dürfen die Möglichkeiten raus, weil manchmal braucht es ja gar nicht so viel. Wie diese.
Ja, es braucht eigentlich nicht viel.
Ja, was braucht es denn?
Also ich würde da wirklich ganz gerne mal meinen großen Sohn ins Spiel nehmen, der ein unfassbar leistungsbereites Kind ist, sehr anpassungsfreudig auch. Ich bin sicher, wenn Lehrkräfte von ihm das jetzt hören würden, gerade die, die ihn so die letzten Jahre unterrichtet haben, die würden jetzt lachen, weil sie das nicht gesehen haben. Aber da gab es ja Vorgeschichten. Er hat ja schon sehr viel Erfahrung gemacht in der Schule und zwar hauptsächlich die Erfahrung, dass er nicht in Ordnung ist. Und das hat angefangen damit, dass er mit Kleinigkeiten im Unterricht einfach aufhören musste. Aber das waren alles Kleinigkeiten, die ihn reguliert haben. Also zum Beispiel hatte er so eine kleine Schildkröte an seinem Mäppchen, so eine kleine Stoffschildkröte. Und mit der hat er in der Hand so rumgespielt. Und die Lehrerin fand es blöd, dass er mit dem Ding in der Hand rumspielt. Also hat sie ihm das sogar abgemacht vom Mäppchen und hat ihm das weggenommen. Und ich denke mir, ja, das war jetzt der erste Schritt, dieses Kind immer mehr in so eine krasse Unaufmerksamkeit reinzutreiben, weil er ja nur dann aktiv am Unterricht teilnehmen kann, wenn er seine Unaufmerksamkeit oder beziehungsweise seinen Bewegungsdrang so ein bisschen kompensieren kann, wenn er den so ein bisschen kanalisieren kann. Dann hat er angefangen, mit Stiften zu spielen.
Ich kann keine Podcast-Aufnahme machen zu fummeln. Und der liebe Jakob, der hier schneidet, die ersten 50 Folgen habe ich mir immer ein Kabel genommen. Das war sehr ungünstig, weil das hat sehr viel Geräusche gemacht. Und ja, da war das gut, dass ich mir das irgendwann abgewöhnt hat. Also auch ein Kind, vielleicht hat es ein Muster in der Schule, was sehr laut und nervig ist. Aber inzwischen nehme ich mein Bändel vom Handy. Das ist nicht mehr so laut. Ja. Das stört niemanden, aber es hilft mir unglaublich, gute Gespräche zu führen.
Weißt du, und das Ding ist, ich glaube, die Lehrerin, die dachte ja, sie tut ihm was Gutes, wenn sie ihm die Schildkröte wegnimmt, weil sie dachte wahrscheinlich, dass der jetzt spielt und gar nicht zuhört. Aber das stimmte für ihn nicht. Er hat nicht gespielt und nicht zugehört, sondern er hat mit dieser Schildkröte gespielt, damit er zuhören kann. Und das sind die Kleinigkeiten. Also so fängt das an. Und das hört damit ja nicht auf, ne? Weil wenn er dann anfängt zu zeichnen oder in seinem Mäppchen mit den Stiften rumzuspielen, dann wird es auch vielleicht ein bisschen lauter, weil so ein Stift oder dieses Fummeln im Mäppchen jetzt vielleicht wirklich Menschen außenrum stört. Und damit kommt dann auch so eine Ungeduld und vielleicht auch so eine gewisse, bei der Lehrkraft mit ins Spiel, ne? Und dann wird das Kind plötzlich problematisiert und dann hilft man auch nicht mehr so gerne. Auch da gibt es gute Studien, die das zeigen. Kinder, die stören, denen wird nicht mehr so gerne geholfen. Also Lehrkräfte sehen es dann nicht mehr ein, zu helfen. Und damit sind dann Kinder plötzlich auf sich allein gestellt. Und all das ist mal der Anfang. Es ist nur der Anfang. Also wenn du fragst, was braucht es? Es braucht Lehrkräfte, die verstehen, dass Kinder, die mit irgendwas in den Händen rumfummeln oder die zeichnen oder die vielleicht auch einfach mal kurz aufstehen und kurz zum Mülleimer laufen und sich dann wieder hinsetzen, dass die gar nicht die haben keine Störungsabsicht. Und das stört auch erstmal noch gar nicht. Das ist Regulation.
Es ist das Gegenteil, genau. Absolut. Ein Kind von mir, haben wir zusammen die Strategie entwickelt, dass das Kind ganz viel getrunken hat aus so einer Nuckelflasche. Ich bin ja Ergotherapeutin und kenne die Systeme nochmal. Also Nuckeln reguliert unglaublich. Und es hatte zwei Geschichten. Das Kind hat viel genuckelt, sich mehr reguliert und musste dann regelmäßig auf Toilette und hatte dadurch Bewegung. Das haben wir eingebaut als Regulationsstrategie, um so einen Schultag zu kommen. Und es war eben nicht stören, sondern das war alles ganz viel Arbeit, um das Bestmöglichste daraus zu holen, weil für dieses Kind, das einfach krass eigentlich nicht stemmbar ist, mit 25 Kindern in einem Raum durchgehend zu sitzen und da noch lernbereit zu sein.
Ja. Und aber es gibt Lehrkräfte, die weder das Trinken erlauben, noch das auf die Toilette gehen erlauben. Und dann hast du das Problem. Dann hast du vielleicht eine super Strategie, aber das Kind hat keine Chance, sie anzuwenden.
Genau, also du siehst da aus der Lehrkraftperspektive ja und aus der Schule. Und genau das sind auch die Punkte, wo ich ja seit Jahren neurodivergente Kinder begleite und auch meine eigenen, dass das die Knackpunkte sind. Dass das die Knackpunkte sind, wenn wir in dieser Haltung den Kindern entgegentreten, auch was wir ihnen eben unterstellen. Also erstmal, wie gehen wir damit um, dass das Kind an diesem Tierchen da macht irgendwie und mit welcher Haltung? Du störst, du passt nicht auf oder hey krass, du suchst gerade nach einer Strategie, um aufzupassen. Das ist dieser Unterschied, den es diesen Mut braucht und nicht die ganz großen Entscheidungen.
Also auch ein bisschen Realismus wünsche ich mir auch. Also das würde ich auch ganz gerne bei Lehrkräften noch einpflanzen. Noch ein bisschen Realismus, weil sorry, alle Kinder, die euch anschauen und freundlich lächeln, ich würde jetzt einfach mal vermuten, 5 davon sind gerade nicht da. Aber sie gucken freundlich und sie sind da, also aus eurer Perspektive. Und ja, es gibt euch Lehrkräften dann ein gutes Gefühl. Und dann schreiben die mit und dann glaubt ihr, jetzt haben die alles verstanden. Ich würde ganz gerne ein bisschen Realismus einpflanzen. Nicht jedes Kind, das mitschreibt, kriegt alles mit. Nicht jedes Kind, das euch anschaut und lächelt, hört euch gerade zu. Nicht jedes Kind, das still im Klassenzimmer sitzt, hat keine Probleme. Das ist aber halt trotzdem das, manchmal habe ich das Gefühl, Kinder müssen sich absichtlich so verhalten, dass die Lehrkraft sich bestätigt fühlt in dem, was sie gerade tut. Und wenn ein Kind jetzt träumt und aus dem Fenster schaut, was wirklich niemanden stört, wessen Problem ist das, wenn ein Kind träumt und aus dem Fenster schaut? Wer hat nachher die Konsequenzen zu tragen? Aber dann wird das bestraft. Also da verstehe ich die Welt nicht mehr, ja, weil dann denke ich mir, das Kind hat doch nachher die Konsequenzen zu tragen. Du als Lehrkraft trägst sie doch gar nicht. Und wenn du sie tragen würdest, dann müsstest du genauso die Verantwortung dafür tragen, wenn ein Kind sehr still ist und so tut, als würdest du hören, dass das auch wirklich gerade alles mitbekommt. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nur darum, dass das Kind dich anschaut und lächelt. Und dann glaubst du, dass du deinen Job richtig gut machst. Während ein Kind, das aus dem Fenster schaut, da glaubst du, dass du deinen Job gerade nicht richtig machst. Und das, also da wünsche ich mir Realismus und vor allem auch Lehrkräfte, die verstehen, das hat mit dir alles gar nichts zu tun. Gar nichts. Einfach null. Du bist nicht eine bessere Lehrkraft, wenn dich alle Kinder angucken. Das stimmt einfach nicht.
Absolut. Ich glaube, da ist es auch nochmal so ein Punkt, es ist ein bisschen gesprungen, aber auch viel dahinter, wie ich mich damit fühle. So bin ich jetzt eine gute Lehrkraft, dass ich da alle habe, wenn mich alle angucken. Und genauso auch auf unserer Elternseite sozusagen. Ich habe 3 Kinder und die funktionieren alle sehr unterschiedlich im Schulsystem. Und was für ein anderes Gefühl es doch für mich ist, mit all meinem Wissen, mit meiner ganzen Erfahrung, ob ich beim Elternabend sitze, bei dem Kind, was durchläuft, mit Bravour und das Kind, wo ich als Mama mit Ahnung mindestens genauso gucke. Also ich sehe das nicht unproblematisch, aber nach außen hin ist das eine ganz andere Sichtweise, wenn ich da als Mama von dem Kind sitze, das da mit Bravour durchläuft. Oder ob ich auf dem Elternabend sitze mit dem Kind, das mehr auf eigene Grenzen setzen kann und nicht so krass ins Masken geht.
Aber das ist auch schon krass, ne? Dass man dann als Elternteil ja schon mit so einer gewissen Scham auch in die Schule geht. Also das zeigt ja auch wieder, wie krass diese Stigmatisierung sich auch auf die Eltern überträgt. Ich kann das total nachvollziehen, mir geht's auch so. Weil man ja auch weiß, dass über das Kind gesprochen wird und dass auch die anderen Eltern so darüber sprechen. Und dann sitzt man da und guckt, das ist die Mutter von A, das ist die Mutter von M. Und dann wird A. Und ja, also es ist schon auch hart, finde ich, wie man so diese Stigmatisierung über die anderen Eltern direkt auch spürt und sich dann unwohl fühlt, zu so einem Elternabend zu gehen. Ja. Ich habe kein Kind, das glatt durchläuft. Deswegen kenne ich das Gefühl nicht, mit so einem Selbstbewusstsein in so einer Klassengruppe zu sitzen und mich als ein gutes Elternteil dort zu fühlen, kenne ich nicht.
Ja, aber ehrlich gesagt auch ist wieder, auch für mein Kind ist es dann teilweise, dann kommen andere Eltern und sagen, ach, guck mal, so wie das Kind. Oder zu mir wird angetragen, ja, du weißt ja gar nicht. Oder also dann wieder als ein vermeintliches Positivbeispiel. Oder dass das irgendwas mit meiner Leistung zu tun hat. Also, genau. Dass ich was dafür könnte, dass dieses Kind jetzt besser läuft, ganz vielleicht als Ergotherapeutin mit Neurodivergenzwissen, habe ich da meine Hände mit im Spiel, aber nicht, dass es besser funktioniert, sondern dass es vom Nervensystem besser da durchkommt irgendwie so. Das mache ich aber bei all meinen Kindern ganz gleich. Und wie gesagt, mein eigenes Gefühl, wie gut meine Kinder da durchkommen, ist mit meinem Wissen nicht an den Noten, sehe ich das nicht. So, also das muss nicht heißen, dass das Kind, was eben da mit glänzenden Nötchen durch die Gegend läuft, ich glaube, dass es am einfachsten oder die Schule am wenigsten Spuren hinterlässt.
Ja, genau, das ist nämlich dann die Kehrseite, ne?
Genau, vielleicht ist da auch, wo wir alle, auch wir den Podcast hören, einfach uns auch nochmal hinterfragen dürfen, nachdenken dürfen, eine Offenheit haben dürfen. Und gleichzeitig, weil ich auch die Erfahrung habe, wie es ist, als diese Mutter im Klassenzimmer zu sitzen, wenn ich dann im Klassenzimmer sitze von einem angepassteren Kind, dass ich da auch wieder Inklusion, also dass wir auch als Eltern da Dinge manchmal auch hinterfragen, auch wenn es nicht um unser eigenes Kind geht. Gerade irgendwie, oder wenn wir sehen, dass ein Kind da stigmatisiert wird oder Dynamiken entstehen, dass wir da bewusst, wir alle können noch Divergenz im Kopf haben. Und wir haben die Muster, auch ich habe die Muster immer mal wieder, aber wir können uns da hinterfragen. Und habe auch ich jetzt gerade nochmal, als ich dein Buch auf einer Zugfahrt verschlungen habe, ich bin seit Jahren im Thema so und habe trotzdem nochmal so dankbar, ja, lasst uns hingucken, lasst uns hinfühlen. Und war dann da kurz danach bei einem Elterngespräch und habe auch nochmal, da ist es klar, die Schule wird weitergebildet. Die sind da ganz klar. Und gleichzeitig waren dann auch wieder so Sätze, ja, mit dem ADHS und so. Und so. Ja, aber das ist ja genau die Schwierigkeit. Ja, ich weiß, dass es die Schwierigkeit ist. Gut, dass wir es wissen. Aber dann dürfen wir ja auch nochmal einen Ticken handeln. Genau. Und dieses Jahr, ja. Und auch da wieder war für mich da, ich war so perplex. Er weiß alles, die Lehrkraft in dieses Gespräch. Und dann auch wieder den eigenen Mut zusammenfassen und sagen, ja, wie können wir danach handeln? In einem konstruktiven Miteinander. So, aber da nochmal einsetzen. Bei mir ist auch immer wieder die Frage, und das ist ja auch in jedem Bundesland anders, wie können wir als Eltern oder was ist mit diesen Nachteilsausgleichen? Was kannst du da aus deiner Sicht nochmal die Schwierigkeiten vielleicht kurz nochmal gucken oder wie können wir auch da konstruktiv nochmal in das Thema Nachteilsausgleich gucken?
Also, das Thema Nachteilsausgleich ist tatsächlich ein sehr interessantes und vor allem eins, dass genau diese rechtliche Lage zum Thema Inklusion eigentlich ganz gut zusammenfasst. Also es gibt zwei rechtliche, über den Schulgesetzen stehende Grundlagen oder Gesetze, die einen Nachteilsausgleich für alle Kinder mit Barrieren sogar erlauben. Ja, das heißt, auch wo nicht steht, man muss erst eine Diagnose haben und so. Und das eine ist eben die UNBRK, die UN-Behindertenrechtskonvention, die seit 2009 in Deutschland unterzeichnet ist. Und damit verpflichtet sich Deutschland eben, in ganz vielen verschiedenen Bereichen die Rechte behinderter Menschen ganz klar gleichwertig umzusetzen. Wir sind da gerade in einem krassen Rückwärtsgang unterwegs, wenn wir so sehen, was die letzten Monate im Bundestag besprochen wird. Auch Teilhabeassistenzen sollen jetzt irgendwie gestrichen werden und was auch immer. Das widerspricht alles der UNBRK. Aber hier gibt es einen Artikel 24, der kümmert sich um Schule. Und hier steht einfach, jedes Kind hat ein Recht auf inklusive Beschulung in einer Regelschule, kostenlose Regelschule, wohnortsnah. Jedes Kind hat ein Recht auf einen Nachteilsausgleich. Und wenn wir noch ins Sozialgesetzbuch 9 schauen, auch hier geht es um die Rechte behinderter Menschen, dann steht das dort auch. Und jetzt fragen sich natürlich viele, fiel mir anfangs auch noch schwer, aber wenn man es dann mal durchliest, ist es eigentlich nicht mehr schwer. Was hat Neurodivergenz mit Behinderung zu tun? Weil viele neurodivergente Menschen fühlen sich überhaupt nicht behindert. Jetzt ist es eben wichtig, Behinderung ist kein Gefühl und Behinderung ist auch nichts, was man sieht, sondern Behinderung ist etwas, was durch das Zusammenspiel mit dem Umfeld passiert. Und zwar, wenn man innerhalb des Umfelds einfach durch körperliche, durch seelische, durch sensorische oder durch mentale Barrieren daran gehindert wird, ordentlich teilzunehmen oder gleichermaßen teilzunehmen, dann können wir von einer Behinderung sprechen. Ja? Also das heißt, ein ADHS-neurodivergentes Kind ist in der Schule definitiv behindert. Also auch wenn es keinen Grad der Behinderung hat, weil es im Alltag ansonsten vielleicht nicht behindert ist. Aber die Schule ist ein Umfeld, das ein ADHS-neurodivergentes Kind nicht gleichermaßen Teilhabe gewährleistet. Also hat ein ADHS-neurodivergentes Kind automatisch ein Recht auf einen Nachteilsausgleich. So viel mal zur Rechtsgrundlage. Aber dann haben wir ja 16 Bundesländer und in jedem Schulgesetz steht nochmal was anderes drin. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel wird es von Ressourcen abhängig gemacht. Da heißt es, nur wenn die Schule Kapazitäten hat, hat das Kind ein Recht auf. Ja, also das heißt, das ist im Prinzip, ich habe das als Lehrerin erlebt in der Wiedereingliederung übrigens. Auch hier gilt das Gleiche. Die Wiedereingliederung wird an Ressourcen der Schule gekoppelt. Und wenn du das, also nur wenn du eine Schule hast, die sagt, nee, wir machen das dir alles möglich und wir gucken, dass das für dich möglichst gut ist, dann ist das gut. Aber du hast nicht das Recht darauf zu pochen, dass es für dich richtig gemacht wird. Das kann dir auch ganz furchtbar schreckliche Dinge dir aufgedrückt werden in deiner Wiedereingliederung. Und das heißt ja aber, die Schule kann es nicht anders organisieren. Pech gehabt. Und also das ist mal so die Rechtsgrundlage. Das heißt, auch wenn es Gesetze gibt, am Ende haben wir wenig in der Hand, wenn die Schulen sich weigern. Leider. Aber das Nächste ist ja, dass man dann einen guten Nachteilsausgleich braucht, also einer, der passt, einer, der nicht einfach nur mehr Zeit in Klassenarbeiten heißt, sobald eine ADHS-Diagnose dasteht oder Kopfhörer tragen, sobald Autismus im Raum steht. Da gibt's ja viel, viel mehr Möglichkeiten und da müssten wir jetzt eigentlich wirklich wahrscheinlich lange drüber sprechen, aber
vielleicht ist es sogar nochmal. Ja. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Also ich finde das total wichtig und gut. Wir haben dieses Recht und tatsächlich habe ich auch Familien schon begleitet, die mit diesen Paragraphen ohne Diagnose eine Schulbegleitung mit ins Boot geholt haben. Sie waren bekannt und es war nicht der normale Weg und sie mussten dafür einstehen, aber die gesetzliche Grundlage ist die. Du brauchst keine Diagnose. Dieses Behinderten-Dings da, ich und Fachausdrücke, genau, aber und das geht. Also, und da darf vielleicht so die Gleichzeitigkeit rein. Wir dürfen dafür einstehen. Es ist unser Recht, dafür einzustehen. Es ist kein, von der gesetzlichen Grundlage, kein nice to have und vielleicht und wenn wir säuseln, sondern es ist erstmal eine Haltung. Und natürlich ist es dann, wo begegnen, wie wir begegnen, wie können wir in die Kommunikation treten. Und wieder ist es kein persönliches Versagen, wenn es nicht funktioniert. Aber ich möchte da tatsächlich gerne so ein, ja, wir haben diese Sache unterschrieben sozusagen. Das ist eine EU und das ist auch absolut meinen Werten entsprechend. Und ich, ja, alle Entscheidungen laufen gerade in andere Richtungen und so. Und ich begleite auch Familien, die jetzt da anfangen, auch zu klagen, um das sichtbar zu machen. Auch wieder eine scheiß Ungerechtigkeit. Musst du auch noch klagen, während du dein neurodivergentes Kind und alle Sachen, Geschichten hast. Aber so eine Haltung auch, es ist nicht nice to have und vielleicht und total nett, sondern wir dürfen da produktiv einstehen. Und Nachteilsausgleich ist eben mehr als die 10 Minuten mehr Zeit. Weil die bringen mir persönlich so rein gar nichts, wenn meine Konzentration im Eimer ist. Da kannst du mir auch nochmal 5 Stunden geben, um da drüber zu lesen. Da baue ich nochmal 27 extra Fehler ein.
Das ist das eine. Ich meine, du kannst ein ADHS-neurodivergentes Kind kannst du ja richtig quälen mit mehr Zeit in Klassenarbeit. Ja. Das kann ja wirklich das Schlimmste sein, was du tun kannst. Aber das Problem ist ja, dass meistens dann doch eher Probleme während des Unterrichts bestehen. Also ganz viele Lehrkräfte haben ja das Gefühl, dass die absichtlich den Unterricht stören oder dass die, weiß ich nicht, absichtlich nicht zuhören oder sich nicht anstrengen oder und da hilft es doch nicht, wenn ich in Klassenarbeiten mehr Zeit gebe. Also der Nachteilsausgleich für den Regelunterricht, für den jeden Tag von morgens bis abends in der Schule, der ist ja nicht durch Klassenarbeiten und mehr Zeit in Klassenarbeiten, ist der doch nicht gelöst. Also ist eigentlich klar, das geht um den Unterricht und um Möglichkeiten. Und ich finde, wir dürfen da auch immer über Möglichkeiten nachdenken, die nicht mit Ausschluss zu tun haben, weil das jetzt ganz oft übrigens so Lösungen sind, die zugestanden werden. Ja, dann darfst du halt raus. Aber Kinder wollen oft gar nicht raus. Die wollen sich am Platz regulieren dürfen oder die wollen sich am Platz zurückziehen dürfen. Und deswegen gilt für mich auch immer dieser Auftrag an Lehrkräfte oder auch an Eltern, das Lehrkräften sichtbar zu machen. Wie kann denn mein Kind sich mal kurz eine Pause gönnen und weiß, dass es nicht angesprochen wird, dass es jetzt in Ruhe gelassen wird und dass es gerade nicht mitmachen muss, aber wenn es am Platz bleibt. Das ist ja zum Beispiel schon mal was. Und da müsste man auch immer beim Nachteilsausgleich mit dran denken.
Ich mache einen kleinen Sprung, was ich mir bei der Vorbereitung gefragt habe. Du bist ja als Kapierfehler unterwegs. Warum? Oder welchen Fehler kapieren wir nicht? Oder nehmen uns da nochmal mit.
Der Kapierfehler?
Ja.
Der Kapierfehler ist ein Fehler, den wir machen, weil wir glauben, es kapiert zu haben. Also wir sind überzeugt davon, das Richtige zu tun und machen dadurch einen großen Fehler. Das ist für mich der Kapierfehler. Wie kam es dazu? Mein Mann und ich haben lange rumgeguckt und ich meine, wenn man das Internet durchsucht, dann findet man ganz viele Sachen mit Bund und mit Kopf und mit, weiß ich nicht, Neuro. Aber das wollte ich alles nicht. Ich wollte eigentlich darauf aufmerksam machen, dass wir Fehler produzieren innerhalb der Schule. Und zwar von den Erwachsenen ausgehend. Wir produzieren die Fehler. Also es ist niemand falsch, sondern die Fehler passieren, weil wir ein falsches Bild davon haben, wie Kinder sein müssen. Und erst hat man an den Kopierfehler gedacht, dass man so Kinder alle in so einen Kopierer reindrückt und dass hinten immer so manche rauskommen, die anders aussehen trotzdem, obwohl wir sie da reinschieben. Aber dann irgendwann kam der Kapierfehler in den Kopf und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein viel geileres Wort.
Ja. Total spannend, ja, Kapierfehler. Und das gibt aber auch wieder ja Möglichkeiten. Also nicht, dass wir denken, dass wir es kapieren, aber dass wir eine Offenheit damit reinbringen.
Hinterfrage deine Deutungsmuster, hinterfrage das, was du als allererstes im Kopf hast als Erklärung für ein Verhalten. Das ist das, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Absicht der Person, die uns gegenübersteht, ob das jetzt ein Kind ist, ob das unser eigenes Kind ist, unser Partner, unsere Partnerin, unser Bruder, unsere Schwester, unsere Eltern, ist es eigentlich vollkommen egal. Wir deuten etwas in ein Verhalten rein und verhalten uns dann basiert auf dieser Deutung. Das ist ganz normal, das machen wir. Und auch unsere Gefühle entstehen aufgrund einer Deutung. Oft ist uns die Deutung nicht bewusst, die wir da haben. Aber also wenn ich wütend werde, weil ein Kind eine Mütze trägt, dann habe ich ja eine Deutung. Und diese Deutung macht mich wütend, nicht die Mütze.
Ich habe noch ein Thema, genau. Wir können noch 20 Podcasts weiter oder auch nochmal neugierig auf dein Buch machen, würde ich jetzt an dieser Stelle. Du schreibst so schön über dieses Double-Empathie-Problem, was ja einfach ganz viel ist. Also das, genau, habe ich jetzt ein bisschen rausgeschmissen, weil die von der Länge her, aber finde ich total gut, total wichtig und lest in ihrem Buch weiter. Oder vielleicht hast du sogar auch eine Podcast-Folge dazu. Hättest du gern einen neurotypischen Kopf?
Ich weiß doch gar nicht, wie ich wäre mit neurotypischem Kopf. Ich kann das gar nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Also ich hätte gerne viele meiner Probleme nicht, die ich so habe in meinem Alltag. Deswegen muss ich sagen, es ist nicht so, dass ich das alles geil finde und dass ich es liebe, so zu sein, wie ich bin. Und gleichzeitig ist es aber doch meine Aufgabe, mich so zu lieben, wie ich bin und das so anzunehmen. Deswegen kann ich auch nicht da sitzen und sagen, ich wünsche mir, dass ich ganz anders bin, weil das mit meinem Selbstwert ja nicht gut ist. Also es gibt viele Facetten, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag am Neurodivergentsein. Und eine ist zum Beispiel mein hoher Gerechtigkeitssinn. Ich würde den nie wieder hergeben wollen. Und der hat nichts mit mir zu tun und ob ich mich ungerecht behandelt fühle, sondern das ist wirklich ein über die Menschheit hinweg gesehener Gerechtigkeitssinn. Ich wünsche mir wirklich, dass es allen gut geht und kämpfe jetzt zum Beispiel gerade wirklich für neurodivergente Kinder, aber nicht, weil ich nur die im Blick habe, sondern weil ich weiß, dass es am Ende für alle besser ist, wenn wir das in den Blick nehmen und wenn wir da was verändern. So könnte ich, glaube ich, nicht denken ohne diesen Kopf. Also, das möchte ich gerne behalten. Also, nein, ich gebe ihn nicht her.
Und gleichzeitig finde ich es eben total wichtig, auch zu sagen, ja, es geht nicht nur um Glorifizierung, du weißt es nicht. Und manches Leid wäre uns und Kindern oder weiß was ich was ergangen. Was ich dazu sagen kann, ist, ich bin ja in der Waldorfschule groß geworden und das war alles kein Thema. Und ich habe viel Raum, glaube ich, für die Neurodivergenz gehabt und hatte immer so ein bisschen die Frage, ach, ja, war ja gut so und ich hätte gar keine Diagnose gebraucht. Ich wurde angenommen, wie ich bin und habe immer also Möglichkeiten gekriegt. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich im Nachhinein verstehe, aber ich habe gestrickt. Ich habe in allen Prüfungsjahren nachher gestrickt. Wir haben Quatsch gestrickt, wir haben uns lustige BHs gestrickt und es ging aber einfach nur ums Stricken. Also diesen Raum wurde gegeben. Und gleichzeitig, wo ich jetzt sage, ich habe seit anderthalb Jahren die Diagnose und ich bin ja ADHS-Trainerin, ich habe jahrelang ADHS-Training für Jugendliche und Kinder gegeben und habe da ganz viel gelernt und war eigentlich für mich auch schon lang klar und habe eigentlich für mein Kind die Diagnose gemacht. Und warum entweder oder? Also es kann beides sein. Ich bin inzwischen der Meinung, es hätte vieles einfacher gemacht, früher den Namen zu wissen, um dann tatsächlich diese Angst vor diesen Schubladen eher als Vorteil, dann weiß man, in welcher Schublade man nach Lösungen gucken kann und ich mich verstehen kann. Ja, so, also ja, dieses...
Ich bin voll bei dir, weiß genau, was du meinst, ja.
Ja, und es kann eben dieses Entweder-Oder, und das erlebe ich auch oft, nehme ich mein Kind an, wie es ist, oder mache ich die Diagnose? Nee, sowohl als gleich. Es ist nicht ein Entweder-Oder, sondern es ist ein sowohl als gleich. Und genauso ist ein sowohl als gleich, dass es geil ist, irgendwie hier neurodivergente Köpfe zu haben und ich liebe es, wie es rumspringt. Und gleichzeitig ist es manchmal einfach auch eine Qual, diesen springenden Kopf zu haben in einer Welt, wo man anders funktionieren sollte. Oder selbst wenn alle so funktionieren würden, ist es auch manchmal anstrengend.
Ich sehe das schon, dass das auch anstrengend ist in der Schule. Also um da noch einmal reinzugehen. Natürlich ist es anstrengend, mit neurodivergenten Kindern zu arbeiten in dem Setting. Also klar, das ist Fakt, ja, weil das Setting einfach nicht passt und dann ist es anstrengend. Es ist auch anstrengend, als Lehrkraft das zu begleiten. Und ich finde, das dürfen wir sagen. Ja, das stimmt, das ist anstrengend. Aber das heißt halt nicht, dass die Kinder daran schuld sind.
Ja, für die Kinder ist es noch viel anstrengender.
Oder dass sie falsch sind, ja.
Wo bekommt man noch mehr Corinna? Wo bekommt man noch mehr Kapierfehler?
Es gibt außer so viele Möglichkeiten.
Ja.
Vielleicht können wir tatsächlich den Link zu diesem Nachteilsausgleichsdokument hinsetzen, weil das habe ich ja jetzt gerade freigegeben. Das bedeutet, wer Lust hat, kann gerne dieses Dokument bei mir einfach bekommen. Da habe ich unterschiedliche Möglichkeiten für einen Nachteilsausgleich aufgeschrieben.
Ach, das hatte ich noch gar nicht gesehen. Super, dass du es erwähnst. Hatte ich nicht auf dem Kopf. Also du hast, also das ist jetzt ganz unabhängig, ich habe die Frage gar nicht gestellt, sondern einfach aus dem Beratungsalltag. Ja. Du hast da gerade etwas entwickelt.
Ja. Na, das habe ich tatsächlich schon länger. Ich habe das auch schon vielfach verkauft. Aber jetzt überarbeite ich das und mache da ein bisschen dran rum. Und diese alte Variante, die ich quasi schon verkauft habe, die habe ich jetzt rausgenommen und gebe die jetzt einfach so her. Also wer möchte, kann die sich gerne holen.
Auf jeden Fall rein. Schickst du mir nochmal.
Mhm. Und ansonsten findet man mich eigentlich, sobald man das Wort Kapierfehler eingibt, als Podcast auf Insta, auf LinkedIn, auf TikTok, meine Website. Also es ist alles unter dem Namen Kapierfehler zu finden. Und ja, also Schwerpunkt ist immer Schule, aber...
Genau, und du kommst auch in Schule und arbeitest, weil das erlebe ich jetzt zunehmend auch. Das berichten mir Eltern, die Schulen öffnen sich, aber sie brauchen dann Menschen wie dich, um sich da öffnen zu können, weil es ja einfach viel ist.
Ja. Ja, ich habe lange in der Lehrkräfteausbildung gearbeitet und das ist tatsächlich auch mein Hauptberuf, ist, dass ich Schulen weiterbilde, online oder vor Ort. Und das macht tatsächlich schon einen großen Unterschied, ne? Und dadurch, dass ich eben meine neurodivergente Perspektive mit reinbringe, können die Eltern einfach sicher gehen, dass ich nicht Lehrkräften beibringe, dass sie Kinder mit irgendwelchen Belohnungs- oder Bestrafungssystemen oder mit irgendwelchen sonstigen Dingen triezen, sondern ich gebe denen wirklich die echten Dinge an die Hand, um damit sinnvoll umgehen zu können. Da dürfen mich Eltern gerne auch vorschlagen an Schulen. Ja. Und auch für Eltern. Also auch Eltern dürfen sich gerne bei mir melden.
Um da hinzugucken, erlebe ich, ja. Ich danke dir sehr. Ich danke dir für das Buch, für deine Arbeit und auch für das schöne Gespräch.
Ich danke dir für die Einladung. Es war sehr schön.
Ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich habe unterschiedliche Kinder und ich kenne auch dieses Gefühl, total entspannt bei einem Elternabend zu sitzen und vielleicht die ungesagten Sätze zu haben, Mensch, die Mutter hat es drauf. Ich weiß es ja. Ich möchte hier euch nochmal ganz deutlich uns alle daran erinnern, ob unser Kind gut, was heißt gut, ist wieder so eine Definitionssache, wie unser Kind durch dieses Schulsystem läuft, ist nicht an der Qualität unserer Elternschaft. Macht da gar nichts. Und ich wünsche uns allen, dass wir alle entspannt bei den Elternabend sitzen können. Egal, ob unser Kind durchs Raster fällt oder nicht. und dass wir alle eine Achtsamkeit entwickeln, dass wir alle Eltern sind, die uns wohlfühlen. Denn wenn wir das schon so spüren, dieses Gefühl, wie geht es unseren Kindern tagtäglich? Oder wie ging es uns, als wir in der Schule waren? Wie alt ist vielleicht unser Gefühl? Es macht so Sinn, nach vorne zu gehen. Ich bin so dankbar für Menschen wie Corinna. Und auch ich gehe deswegen los. Und ich bestärke dich. Diese Flamme, von der Corinna und ich gesprochen haben, diese Veränderung, dieser Mut im Kleinen. Ja, es ist nicht unsere Schuld. So, so wichtig. Und es ist nicht die Schuld unserer Kinder. Doch du als Lehrkraft und du als Mama und du als Papa, wir können etwas verändern. Bindungsstark begleiten. Neurosensibel schauen. Ich bin an deiner Seite, gerne in meinen Beratungen und Coachings mit meinem Vertiefungsworkshop. Alle Links findest du unten und auch mit dem kostenlosen Leitfaden, wie du gute Gespräche mit deinem Kind rund um Schule führen kannst. Ich freue mich auf dich.